Die Ö1 Kinderuni.
Ich glaube, dass im Dschungel ganz, ganz grün ist und dass es ganz viele Tiere gibt.
Ich glaube, dass es im Dschungel viele Lianen gibt, dass es sehr schön ist und nur wenig Licht dazukommt.
Warum wird ein Schmetterlingsflügel nicht schmutzig? Was man von den Tieren und Pflanzen des Regenwaldes lernen kann.
Der Regenwald von Malaysia. Überall zwitschert, zirpt und klingt es. In diesem Dschungel in Südostasien, 9500 Kilometer von Österreich entfernt, forscht die Physikerin Ille Gebeshuber. Sie ist gerade aus Malaysia gekommen. 12 Stunden war sie mit dem Flugzeug unterwegs. Die Ö1 Kinderuni-Reporterinnen und Reporter
Miriam,
Lorenz,
Paul,
Hannes
und
Anna
wollen alles über diesen unbekannten Lebensraum erfahren.
Welche Tiere gibt's im Dschungel?
Im Dschungel gibt's Tapire, Zwergelefanten, Tiger, Flugfrösche und ganz, ganz viele Insekten.
Wie viele Schlangenarten gibt es in Malaysia?
Also es gibt in Malaysia sehr, sehr viele Schlangenarten. Gott sei Dank gibt es nur ganz wenige Giftschlangen, aber es gibt zum Beispiel große, große Pythons. Es gibt Kobras, wunderschöne schwarze Königskobras. Wir haben giftgrüne Baumschlangen, die aber gar nicht giftig sind. Und kleine rote Schlangen, große gelbe Pythons und alle möglichen.
Gibt es auch Rehe?
Es gibt Hirsche. Und es gibt zum Beispiel Amoschushirsche, die riechen unheimlich gut. Wir haben ganz, ganz kleine Hirsche, die heißen Kanzil. Die sind ungefähr so groß wie ein kleiner Hase. Wir haben aber auch wilde Kühe, riesengroße, pechschwarze wilde Kühe. Das letzte Mal war ich auf einer Flussexpedition und auf einmal steht so eine große Kuh und schaut, eine echte wilde Kuh.
Seit 5 Jahren wohnt Ille Gebeshuber in Malaysia. Dort hat es immer um die 31 Grad und es ist ganz feucht. Wenn Ille Gebeshuber mit ihrem Team in den Dschungel geht, setzt sie einen Hut auf, damit ihr nichts auf den Kopf fällt. Sie nimmt eine Pfeife mit, um sich bemerkbar zu machen, wenn sie einmal verloren geht. Ihre Kleidung ist grünbraun und sie zieht spezielle Socken gegen Blutegel an. Lange Ärmel schützen sie vor Stechmücken. Doch was macht sie den ganzen Tag im Regenwald? Miriam und Anna stellen sich das so vor.
Tiere forschen. Sie geht herum und schaut, dass alles in Ordnung ist.
Also wir gehen in den Regenwald, wir beobachten die Tiere, wir erforschen die Tiere und auch die Pflanzen. Und wir versuchen von diesen Tieren und von diesen Pflanzen für unsere Arbeit zu lernen, für unsere Arbeit als Architekten, für unsere Arbeit als Physiker, als Materialwissenschaftler, als Leute, die Computer bauen, als Leute, die Häuser bauen, versuchen wir einfach von der Natur zu lernen, weil nämlich die Natur die Sachen ganz, ganz anders baut, als die Menschen im Moment die Sachen bauen.
Schon gewusst? Menschen versuchten immer schon, Vorgänge und Bauweisen in der Natur zu beobachten und nachzuvollziehen. In den letzten Jahren hat sich ein Forschungszweig entwickelt, der Bionik genannt wird. Dabei wird die Natur nicht nur beobachtet, sondern es werden technische Lösungen gesucht, die für die Zukunft der Menschen wichtig sein werden.
Im Regenwald von Malaysia gibt es unzählige Anregungen, wie die Forscher von der Natur lernen können. Zum Beispiel von den Schmetterlingen.
Leuchtet der Schmetterlingsflügel in der Nacht?
Also der Schmetterlingsflügel hat brillante Farben. Der schaut so aus, als ob er ein eingebautes Licht hätte, hat er aber nicht. Er ist so brillant und so lichtstark und so schön, weil er im Gegensatz zu den meisten Pflanzen und Tieren und von Menschen produzierten Dingen die Farbe von Pigmenten haben, hat dieser Schmetterlingsflügel, Roger Brooks Birdwing, die Farben von Strukturen.
Pigmente sind nicht lösliche Farbstoffe. Der Schmetterlingsflügel ist also nicht durch Pigmente gefärbt, er besteht aus winzig kleinen Schüppchen, die man nur im Mikroskop sehen kann. Sie ergeben die Struktur, sagt die Physikerin Ille Giebeshuber.
So wie die Strukturen im Regenbogen mit dem Licht spielen und die Farbe erzeugen, tun diese Strukturen vom Schmetterlingsflügel die Farbe erzeugen. Und das ist auch was, auf dem wir arbeiten. Wir versuchen eben, Sachen einzufärben, indem wir genau solche Strukturen basteln wie am Schmetterlingsflügel.
Die winzig kleinen Schüppchen des Schmetterlingsflügels, die die Strukturen ausmachen, kann man nur im Mikroskop erkennen. Sie sind auch der Grund, warum ein Schmetterlingsflügel nicht schmutzig wird. Wenn ein Wassertropfen auf diese Struktur trifft, ruht er dort wie auf einem Luftpolster und berührt die Oberfläche fast gar nicht. So perlt das Wasser einfach ab und nimmt die Schmutzteilchen gleich mit. Im Regenwald von Malaysia ist ständige Bewegung. Die Tiere fliegen, kriechen, huschen von Ast zu Ast. Ein Tier fasziniert Anna am meisten. Der Flugfrosch.
Wann können die Frösche fliegen?
Also die Frösche, die haben sowas wie Schwimmhäute zwischen den Zehen. Die haben einen Klebstoff, der aber kein richtiger Klebstoff ist. Mit dem können sie auf den Baum raufklettern und wenn sie dann zum nächsten Baum wollen, dann hüpfen sie los, wie ein normaler Frosch loshüpft. Aber dann spreizen sie ihre Zehen auf und durch die Schwimmflossen sozusagen können sie dann sehr schön durch die Luft gleiten und auf den nächsten Baum.
Und was könnten die Menschen von diesen Flugfröschen lernen?
Das Interessante ist schon, das ist ein ganz dünnes, transparentes Material, was nichtsdestotrotz sehr, sehr widerstandsfähig ist. Das braucht man natürlich, wenn man zum Beispiel jetzt in der Architektur gewagte Konstruktionen machen wollen, abgespannte Konstruktionen, durchsichtige Konstruktionen, die nicht nur fürs Auge schön sind, sondern die mechanisch stabil sind, widerstandsfähig sind.
Im Dschungel regiert eine Farbe, Grün, in allen Schattierungen. Diese Farbe kommt von den unzähligen Pflanzen, die ein fast undurchdringliches Dickicht bilden, erzählt Ille Giebeshuber.
Also was mich am meisten fasziniert hat, war, dass wenn man im Dschungel marschiert, man sieht lauter Wohnzimmerpflanzen, aber riesengroß. Wo ich das erste Mal in Singapur im Dschungel war, habe ich mir gedacht, ich bin geschrumpft worden, weil diese Wohnzimmerpflanzen so riesengroß waren. Und das Zweite, was total faszinierend ist, es ist nie ein Baum allein. Das heißt, auf einem Baum wächst eine zweite Pflanze, auf dieser Pflanze wächst eine dritte Pflanze. Und es sind immer 20, 30 verschiedene Pflanzen auf einer großen Pflanze drauf und dann die ganzen Tiere und dann die ganzen Insekten.
Wie lange ist die größte Pflanze?
Also im Dschungel gibt's ja nicht nur die Bäume, sondern zwischen den Bäumen gibt's Lianen. Und manche dieser Lianen können bis zu 11 Kilometer lang werden. Stellt euch einmal vor, 11.000 Meter. Und es gibt ja nur eine Wurzel und von der Wurzel kommt dann das Wasser in die Pflanze und bis zur Spitze von der Pflanze kommt das Wasser durch. Und wir verstehen immer noch nicht, wie dieser Wassertransport in diesen ganz langen Pflanzen funktioniert. Und das ist eben auch ein Gebiet, an dem wir forschen, weil es wäre schon super, wenn wir viel weniger Wasserpumpen brauchen würden für unsere Anwendung. Also die Wasserpumpen, die brauchen Strom und den Strom muss man produzieren. Und es wäre viel, viel besser, wenn man eben ohne Pumpen, so wie die Pflanzen, das Wasser transportieren könnte.
Anna, Hannes, Laurenz, Miriam und Paul haben jetzt schon viel über die Tiere und Pflanzen des Regenwaldes erfahren. Kuscheltiere gibt es dort nicht.
Gibt es viele Geparden oder Leoparden im Dschungel?
Wir haben zum Beispiel den Wolkenleoparden, Clouded Leopard Cat heißt das. Das ist eine wunderschöne große Katze. Von denen haben wir noch relativ viele. Wir haben dann auch so kleine Zibetkatzen. Das sind ganz liebe Jagdkatzen. Die sind auch gepunktelt, nicht so wie unsere Tigerkatzen gestreift, sondern gepunktelt. Und naja, viele, du musst dir vorstellen, die müssen ja was essen. Und wenn relativ viele Tiere zum Essen da sind, dann gibt's auch viele Katzen. Wenn aber nicht mehr viele Tiere zum Essen da sind, dann gibt's auch viel weniger Katzen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir große Stücke Regenwald erhalten, in denen viele, viele Tiere leben können, von denen sich die großen Katzen ernähren können.
Alle Tiere des Regenwaldes in Malaysia zu beschreiben, würde wohl Stunden dauern. Ein Tier fasziniert Ille Giebeshuber besonders, der Blutegel. Er ist bei den Menschen nicht beliebt, weil er sich an sie heftet und Blut saugt.
Graben Blutegel Löcher in die Erde?
Also manche Blutegel graben Löcher in die Erde, vor allem die, die im Wasser wohnen. Aber die Landblutegel, die sitzen meistens herum und warten darauf, dass ein Säugetier vorbeikommt, ein Warmblüter. Also irgendjemand mit einem warmen Blut. Und das Interessante ist, dieser Blutegel ist ein ganz kleines Tierchen und hat dennoch unheimlich viele Sensoren. Er kann die Temperatur detektieren von irgendwelchen Tieren, er kann die Gaskonzentration messen, er kann sich bewegen, er kann herumlaufen, er kann Kinder kriegen. Und wenn wir Menschen im Moment mit unserer derzeitigen Technologie versuchen würden, einen Roboter zu bauen, der alles das kann, was der Blutegel kann, wäre das eine riesengroße Maschine aus Metall und aus Gummi und aus allen möglichen verschiedenen Materialien. Und die Produktion von dieser Maschine wird ganz, ganz viel kosten. Und wenn wir die Maschine dann nicht mehr brauchen, dann müssten wir sie recyceln und das wäre total kompliziert.
Der Blutegel lebt da schon viel umweltschonender.
Der kostet fast gar nichts, wenn er sich aufbaut. Der isst ein bisschen Blut, der isst ein bisschen Nektar, der kriegt ein bisschen ein Wasser. Und wir versuchen eben von Blutegeln, von Schmetterlingen, von Moskitos zu lernen, wie man Materialien bauen könnte, ganz anders als unsere derartige Methode, Materialien herzustellen. Wenn ihr euch überlegt, wie macht man Metall zum Beispiel? Also da wird zuerst einmal der Regenwald abgeholzt, dann wird die Erde rausgeholt, dann wird das Metall aus der Erde rausgeholt, dann wird das Metall in Form gepresst, dann wird es durch die Gegend transportiert, dann wird es zusammengeschraubt, dann wird es noch einmal durch die Gegend transportiert und dann kann man es verwenden. Und im Gegensatz dazu ist ein Moskito, der schaut, dass er nur von der Umgebung seine Materialien kriegt und zusammenbaut. Und noch, wenn er dann tot ist, dann kann er als Essen oder als Dünger dienen für die anderen Tiere oder andere Pflanzen. Also es ist eine ganz, ganz andere Art, mit Materialien umzugehen. Und ich denke mir eben, wenn wir von der Natur lernen, anders mit Materialien umzugehen, würde man vielleicht auch ein bisschen freundlicher mit unserem Planeten umgehen. Und einer der besten Lehrer ist eben die belebte Natur mit ihren Pflanzen, mit ihren Tieren.
Und die Natur ist überall.
Was sind eure Lieblingstiere? Und was glaubt ihr, könnt man von diesem Lieblingstier lernen?
Meine Lieblingstiere sind Schildkröten.
Also von den Schildkröten können wir zum Beispiel lernen, wie man heimfindet, ohne dass man ein GPS verwendet, ohne dass man ein Navigationssystem verwendet. Weil die Schildkröten, die schwimmen manchmal hunderte von Kilometern, um zu dem Strand zu kommen, wo sie selbst auf die Welt gekommen sind. Und dort legen sie dann ihre Eier. Also stellt euch vor, wir hätten ein GPS, das keine Satelliten braucht.
Also meine Lieblingstiere sind Hasen.
Von den Hasen können wir vom Fell unheimlich viel lernen. Habt ihr schon einmal ein Hasenfell ganz genau angeschaut?
Ja. Das ist eigentlich voll cool, weil es greift so viel muschelig an.
Also die Hasenfelle, besonders die Spitzen von den Hasenhaaren, sind so dünn und so klein, dass man es verwendet, um drauf Schneekristalle zu züchten für die Schneekristallforschung. Also die Punkte, wo man die Schneekristalle loszüchtet, sind Hasenhaarfellspitzen.
Das war die Ö1 Kinderuni zum Thema, warum wird ein Schmetterlingsflügel nicht schmutzig, was man von den Tieren und Pflanzen des Regenwaldes lernen kann. Gestaltung Renate Pliem, gesprochen hat Ute Maunböck.
Das Gespräch mit Ille Gebeshuber von der Nationalen Universität von Malaysia und der Technischen Universität Wien haben die Ö1 Kinderuni-Reporterinnen und Reporter Anna Xöllpointner, Hannes Ecker, Laurenz Hackl, Miriam Forster und Paul Steindler geführt. Diese Sendung fand in Kooperation mit der Kinderuni Steyr statt. Nachzuhören ist die Ö1 Kinderuni im Internet unter oe1.orf.at.
Am kommenden Samstag werden in der Ö1 Kinderuni-Serie in der Tageszeitung Der Standard Fragen rund um das Thema Nanotechnologie beantwortet. Und nächsten Sonntag gibt es wieder eine Kinderuni im Radio mit dem Titel Brauchen wir eine Energierevolution? mit Wind, Wasser und Co. gegen den Klimawandel.